Auch heute Zeit, um miteinander unseren Gott zu ehren, mit Psalmtexten und mit Liedern. Wir wollen heute damit einsteigen, indem wir miteinander den 16. Psalm beten. Bewahre mich, Gott, denn ich traue auf dich. Ich habe gesagt zu dem Herrn, du bist ja der Herr. Ich weiß von keinem Gut außer dir. An den Heiligen, die auf Erden sind, an den Herrlichen hab ich all mein Gefallen. Aber jene, die einem anderen nachlaufen, werden viel Herzeleid haben. Ich will das Blut ihrer Trankopfer nicht opfern, noch ihren Namen in meinem Munde führen. Der Herr ist mein Gut und mein Teil, du erhältst mir mein Erbteil. Das Los ist mir gefallen auf liebliches Land, mir ist ein schönes Erbteil geworden. Ich lobe den Herrn, der mich beraten hat, auch mahnt mich mein Herz des Nachts. Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Steht er mir zur Rechten, so werde ich festbleiben. Darum freut sich mein Herz und meine Seele ist fröhlich. Auch mein Leib wird sicher liegen. Denn du wirst mich nicht dem Tode überlassen und nicht zugeben, dass dein Heiliger die Grube sehe. Du tust mir kund den Weg zum Leben. Vor dir ist Freude die Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich. Amen. Aus dem dritten Kapitel des Philipperbriefs hören wir den Predigttext für heute Vormittag. Weiter, liebe Brüder, freut euch in dem Herrn, und dass ich euch immer dasselbe schreibe, verdrießt mich nicht und macht euch umso gewisser. Nehmt euch in Acht vor den Hunden, nehmt euch in Acht vor den böswilligen Arbeitern, nehmt euch in Acht vor der Zerschneidung. Denn wir sind die Beschneidung, die wir im Geist Gottes dienen und uns Christi Jesu rühmen und uns nicht verlassen auf Fleisch. Obwohl ich mich auch des Fleisches rühmen könnte, wenn ein anderer meint, er könne sich auf Fleisch verlassen, so könnte ich es viel mehr, der ich am achten Tag beschnitten bin, aus dem Volk Israel, vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, nach dem Gesetz ein Pharisäer, nach dem Eifer ein Verfolger der Gemeinde, nach der Gerechtigkeit, die das Gesetz fordert, untadelig gewesen. Aber was mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Schaden erachtet. Ja, ich erachte es noch alles für Schaden gegenüber der überschwänglichen Erkenntnis Christi Jesu meines Herrn. Um seinetwillen ist mir das alles ein Schaden geworden. Und ich erachte es für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde. Dass ich nicht habe meine Gerechtigkeit, die aus dem Gesetz kommt, sondern die durch den Glauben an Christus kommt, nämlich die Gerechtigkeit, die von Gott, dem Glauben, zugerechnet wird. Ihn möchte ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden und so seinem Tod gleichgestaltet werden, damit ich gelange zur Auferstehung von den Toten. Zum Gebet und anschließendem Lied bitte ich Sie, aufzustehen. Herr Jesus Christus, ganz eindeutig, was wären wir, wenn du nicht da wärst? Wenn du nicht in einer großen Barmherzigkeit, Liebe, Freundlichkeit und Wahl in unser Leben hineingetreten wärst? Und so beginnen wir dieses Gebet, indem wir dir von Herzen dafür danken, dass hier ganz, ganz, ganz viele Menschen an diesem Vormittag zusammen sein dürfen, die sagen, Jesus Christus hat in seiner Freundlichkeit mein Leben hell gemacht, ist in mein Leben eingezogen, gehört zu mir, hat Wohnung genommen oder wie auch immer wir es formulieren. Wir beten dich darüber an. Christus in uns, unser Glück, unser Geschenk. Wir danken dir dafür. Und so kommen wir zu dir an diesem Morgen und bitten dich um deinen Segen auch für unser Zusammensein, für unsere Kinder, die mit im Haus sind, für die im Stream mit uns verbunden sind, für die wir hier im großen, kleinen Saal sind. Wir bitten dich, dass du mit deinem Wirken des Heiligen Geistes in uns bist, dass die Worte, die wir gelesen haben und die wir ausgelegt bekommen, mit unserem Leben sich verbinden. Schaff du das auch an diesem Tag, dass du unseren inneren neuen geistlichen Menschen aufbaust, dass er Orientierung, Klarheit, Wegweisung kriegt für die Schritte, die morgen und übermorgen zu gehen sind, in der Gemeinschaft mit dir, im Vertrauen auf dich, unseren Gott. Danke, dass du es bist, der uns durch alle Umstände hindurch nicht lässt, der genau weiß, was er tut. Und wir sind froh, dass du auch an diesem Morgen mit deiner ganzen Weisheit, deiner ganzen Kraft, deiner ganzen Liebe hier in unserer Mitte bist. Und so geben wir dir, Jesus, die Ehre und so beten wir dich an und so preisen wir dich, unseren Gott. Amen.
Freut euch in dem Herrn, dass ich euch immer dasselbe schreibe, vertrießt mich nicht und macht euch umso gewisser. Major Ian Thomas, der Begründer der Fackelträgergemeinschaft, der hatte wie Paulus ein Evangelium. Das Evangelium des für uns gekreuzigten und auferstandenen Christus, der nicht etwa im Grab ist und wir sind die Stellvertreter des abwesenden Jesus von Nazareth, sondern der sowohl im Himmel wie auch in unseren Herzen wohnt, um als Auferstandener durch uns zu leben. Das war sein Lebensthema. Und einmal kam jemand etwas irritiert zu ihm und sagt also: Herr Thomas, ich habe jetzt einige Predigten von Ihnen gehört. Um ehrlich zu sein, Sie sagen ja immer dasselbe. Er sagte, ja, es ist wissenschaftlich erwiesen, dass jemand in einer Predigt oder einem Vortrag maximal 10% des Gehörten sich merken kann. Wenn ich also will, dass du 100% meiner Predigt verstehst, muss ich sie dir 10-mal halten. Das war original Major Thomas und zugleich Paulus. Paulus hatte nur ein Thema, das Evangelium von Jesus Christus. Und er hatte nur das eine Thema, es als ein freudiges, als ein frohes Evangelium, wie der Name es schon sagt, zu verkündigen. Schon in seinem ersten Brief, dem ersten Thessalonicher Brief, fordert er seine Gemeinde im 5. Kapitel auf: Seid alle Zeit fröhlich, freut euch alle Zeit. Die Freude ist das Wesensmerkmal eines Christen. An der Freude erkennst du einen Christen. Und hier im Philipperbrief wiederholt er es: 30% aller Belege des Paulus zur Freude, ausgerechnet hier. Warum beeindruckt uns das besonders? Nicht nur, weil es ein kurzer Brief von 4 Kapiteln ist, sondern weil Paulus diesen Brief aus der Gefangenschaft heraus schreibt. Also nicht auf einer Erfolgswelle, dass sich Städte bekehrt haben, nicht, dass Gemeinden wieder zurückgefunden haben, dass er Bestätigung erfährt und Gemeinden ihm dankbar sind, ist Grund seiner Freude. Das freut ihn natürlich auch. Sondern es ist Christus selbst und er allein. In Gefangenschaft. Es ist ein Geheimnis, dass es manchmal der Bedrängnis bedarf. Dass es die Wüstenzeiten sind und die Durststrecken in unserem Leben, die uns neu bewusst machen, was wirklich trägt und was das Zentrum unseres Lebens ist. Die Wüste kann uns nicht ernähren. Da gibt es nur Steine. Aber in der Wüste fällt die Ablenkung weg. Das Gefängnis kann uns nicht befreien. Natürlich nicht, im Gegenteil. Es schränkt uns ja ein. Und Paulus war zusätzlich auch noch mit den Füßen eingeklemmt. Er war gekettet. Das Gefängnis schränkt ein. aber es hindert auch uns daran, davonzulaufen. Das Besinnen auf das Wesentliche. Das Besinnen auf das Wesentliche. Was ist das Wesentliche, das uns Grund zur Freude gibt? Es ist, wie Paulus es hier sagt, Jesus Christus in Person. Und es ist Jesus Christus allein. Solus Christus. Wie schon der Psalmist, mit dem wir vorhin gebetet haben, es sagt, der Herr ist mein Gut und mein Erbteil. Er ist mein Ein und Alles. Ist das allgemein anerkannt? Nun, das ist wahrhaftig nicht so. Und das ist auch früher nicht so gewesen. Und so sieht sich Paulus, kaum hat er zur Freude aufgefordert, genötigt, die Gemeinden zu warnen und zu ermahnen. Nehmt euch in Acht vor den Hunden, nehmt euch in Acht vor den böswilligen Arbeitern. Paulus hat den größten Widerstand damals nicht von der Welt erfahren. Die hat von ihm ja gar nicht viel mitgekriegt. Die wurde meistens erst durch innergemeindliche Gegner überhaupt auf Paulus aufmerksam. Sondern die Feindschaft kam von innen. Es waren andere Fromme, die ihm zusetzten mit seiner christuszentrierten, glaubenszentrierten Verkündigung. Das ist auch heute so, dass die wahren Feinde Jesu Christi nicht die Welt sind, die hat ja keine Ahnung. Und wenn sie denn lästern, dann aus Unwissenheit. Es sind die Auseinandersetzungen in unseren Kirchen und Gemeinden und in unseren eigenen Kreisen. Und wenn ihr jetzt meint, worauf spielt er denn an? Du kannst die volle Breite und das volle Panorama nehmen. Ob ihr katholisch seid oder evangelisch, ob ihr landeskirchlich seid oder freikirchlich, ob ihr präevangelikal seid oder evangelikal oder postevangelikal, ob ihr die Kindertaufe betont oder die Erwachsenentaufe, ob ihr auf den doppelten Ausgang besteht oder auf die Allversöhnung. Der alte Adam ist geschmeidig. Er weiß sich in jede Sonderlehre hineinzufühlen und von Christus weg auf die eigene Frömmigkeit abzulenken. Hauptsache weg von den Hauptthemen, Hauptsache weg vom Zentrum und den Wesen, hin zu dem, worüber man sich streiten kann, was unbestritten auch zu diskutieren ist, damit ihr mich richtig versteht, all die Themen sind ja wichtig, aber sie sind nicht das Zentrum. Woher verstehe ich mich? Alleine von Christus. Ist er mein Leben? Ist er mein Teil? Ist er mein Schatz? Oder verstehe ich mich von anderen Dingen? Sind wir nicht in Bedrängnis? Sind wir nicht in der Wüste? Gibt es ja so viele Ablenkungen, die wir kennen und haben. Für Paulus aber ist es nur das eine. In der damaligen Situation waren es häufig, gerade in judenchristlich gemischten Gemeinden, Vertreter des Judentums, respektive Judenchristen, die mit ihrer spezifischen Betonung Christus alleine nicht gelten lassen wollten. Das konkretisierte sich darin, dass sie sagten, Heiden mögen zwar getauft sein auf Christus, aber das bringt ihnen nicht allein das Heil. Denn zur Taufe auf Christus muss auch die Beschneidung und zum Glauben der Gesetzesgehorsam dazukommen. Heute ist die Forderung der Beschneidung natürlich in unserem Kontext eben nicht das Hauptthema. Aber es gibt so viele Und-Frömmigkeiten, Plus-Frömmigkeiten, Dinge, die zum Glauben und zur Gnade und zu Christus dazukommen sollen, nach unserem Verständnis. Der Anfang mag ja Gnade sein. Und wenn wir Evangelischen uns einbilden, das sei ein Sonderpfündlein, nichts anderes hat die katholische Kirche je gelehrt oder bis heute. Der Beginn ist immer die Gnade. Und das war auch nicht strittig zwischen Israel und der Gemeinde. Denn würde nicht alles mit Gottes Gnade beginnen, hätten wir ja gar keine Chance, erst in den Bund, in den Glauben, in die Nachfolge hineinzukommen. Aber die Frage ist, bedarf es nicht doch unseres eigenständigen, ganz in uns gründenden, in unserem Ich, in unserer Frömmigkeit begründeten Engagements, unseres Beitrags zum Heil? Ist es nicht die Addition aus Gnade und Leistung, aus Christus und, was immer dann dazu kommt, damals eben die Forderung der Beschneidung, aber nicht formal, sondern eben mit der Konsequenz, wir müssen zur Rechtfertigung aus Gnaden die Heiligung aus Werken, aus unserem Beitrag, den wir selbst bringen, zum Heil leisten. Und erst dann werden wir am jüngsten Tag bestehen. Nun ist es natürlich immer leicht, über die zu lästern, die etwas haben, was ich selber gar nicht habe. Also ich kenne das natürlich in meinem theologischen Kontext. Über die Theologen schimpfen natürlich am meisten diejenigen, die sich die Mühe nicht gemacht haben, Theologie zu studieren. Das ist dann relativ einfach. Und so kann man auch über Handwerker schimpfen, wenn man selber keiner ist, nicht? Es ist ja immer leicht, den anderen zu verurteilen. Man hat ja da eh keinen Kredit drin und keine Aktien, nicht? Dann ist es ja leicht, einfach andere zu verachten. Und wenn ich anschließend den Eindruck habe, na gut, dass ich den Umweg gar nicht genommen habe, es bringt ja eh nichts, dann kann ich mich also bestätigen. Das traf bei Paulus nicht zu. Sein engagiertes Kämpfen gegen jede Form der Gesetzlichkeit, gegen jede Addition von Gnade und Leistung von Christus und wem auch immer dazu, rührt darin, dass er den anderen Weg gegangen ist. Und er ist nicht daran zerbrochen und gescheitert. Unser Paulusbild leidet manchmal daran, dass von Luther her, der ja ein leidenschaftlicher Paulusschüler war, wir eine andere Biografie kennen. Nicht Luther zerbrach an seinem Versuch, dem gerechten Gott gerecht zu werden. Nicht er scheiterte daran. Paulus aber hatte diese Einsicht vor Damaskus gar nicht in die Unzulänglichkeit. Er fühlte sich durchaus komfortabel, denn er war ja erfolgreich. Er brachte schon einmal die besten Voraussetzungen mit aus jüdischer Sicht, denn er war ja schon am achten Tag regelmäßig, regelrecht und dem Gesetz konform beschnitten. Er gehörte zum Volk Israel. Ja, obwohl er in der Diaspora, also außerhalb von Israels geboren und groß geworden war, wusste er seine Stammeszugehörigkeit zu Benjamin, was auch seinen Namen Saul erklärt. Er war ein Hebräer von Hebräern. Er war nicht ein, ich weiß nicht, hat man das damals in der Synagoge schon gesagt, ein Reingeschmeckter? Das sind nämlich die Gottesfürchtigen. Das sind die Gottesfürchtigen. Nicht, die sympathisieren und kommen dann so mit dazu und gucken sich das Ganze mal an. Er war auch kein Proselyt, der zwar keine jüdische Herkunft hat, aber dann doch durch Willen und Beschneidung als Erwachsener den Zutritt von sich aus gewählt hat. Er ist Hebräer von Hebräern. Vom Elternhaus her über Generationen ist er Hebräer und er sprach ja vermutlich auch Hebräisch, aber das ist hier nicht gemeint, es geht hier um die Herkunft. Er ist in der Wolle gefärbt und nicht äußerlich nur aufgedruckt. Ich bin nach dem Gesetz ein Pharisäer, das heißt, was die Gesetzesobservanz angeht, die Tora-Observanz, die Beachtung des Gesetzes, gehöre ich nicht zu den liberalen Juden, die dann leicht sagen können, naja, nehmen wir das alles nicht so wörtlich. Ich gehörte zu denen, die es Wort für Wort und ernst meinten mit den 613 Geboten und Verboten der Tora. Für uns hat jetzt die Bezeichnung Pharisäer einen Beigeschmack, der aber nicht ganz berechtigt ist, der ist zu einseitig, unser Beigeschmack. Dass nämlich Jesus immer wieder im Streitgespräch mit Pharisäern war, das lag eben daran, dass die Pharisäer so viel gemeinsame Themen mit Jesus hatten und an diesem Lehrer von Galiläa besonders interessiert waren. Das heißt, es war genau ihre Gesetzestreue und die brennende Frage, die Pharisäer quälten, wie können wir das Heiligkeitsgesetz für die Priester, für den Kult übertragen auf das gelebte Leben des Alltags? Es war also das Grundanliegen, das wir auch in den Wurzeln des Pietismus hatten. Nicht nur zu sagen, wir sind äußerlich getauft, wir gehören äußerlich zur Kirche dazu, wir zahlen unseren finanziellen Beitrag, damit soll es auch gut sein. Sondern zu sagen, aber der Glaube will doch gelebt werden. Er sagt, Ich war mit meiner Gesetzesauslegung ein leidenschaftlicher Pharisäer. Nach dem Eifer, sogar aufgrund meines Gesetzesverständnisses, selbst ein Verfolger der Gemeinde Jesu Christi. Das heißt, dass er die Gemeinde verfolgte, war eine Konsequenz seines Frömmigkeitsverständnisses. Dass er sagte, so kann man nicht von Gott reden. Man kann nicht sagen, dass Gott die ganze Welt liebt. Er liebt Israel. Und man kann auch nicht sagen, dass Gott allen vergibt. Ja, den Gerechten mag er im Gericht Barmherzigkeit widerfahren lassen, weil er ja ihr Bemühen sieht. Und dann mag es wohl sein, dass die Engel, wenn die Waagschale so ein bisschen auf der Seite der Belastungen liegt, gütig ihren Flügel auf die Verdienstseite legen, nicht, damit ein wahrhaft Bemühter dann auch angenommen werden kann im Gericht. Das ja, aber doch bitteschön nicht, alle Heiden aller Welt kommt herbei. Wer will es geschenkt haben? Wer will es umsonst haben? Allein in Christus kriegst du alles. Das war für den Pharisäer Paulus unerträglich. Dass gesagt wurde, dass Gott einen Sohn hat und dass Gott diesen Sohn, der dann eine Person neben dem Vater ist, auf diese Welt sandte und dass Gott selbst den Tod auf sich nahm und die Sünden aller getragen hat, das kam in dem Denken des Pharisäers Paulus nicht vor. Es passte nicht, dass sie Kyrios Jesus bekannten und beteten. Herr ist Jesus. Kyrios ist für griechische Juden die Bezeichnung für den einen Gott, den sie namentlich nicht benannten, sondern ihn umschrieben mit Gott oder Herr oder wie immer dann die Bezeichnung der Umschreibung war. Und dieser Würdetitel Kyrios soll nun auf Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten und Erhöhten, angewandt werden. All das war für ihn unerträglich. Er verfolgte die Gemeinde. Das heißt, für Paulus als Pharisäer, für den, der seine Frömmigkeit ernst nahm, war dieser Titel Christenverfolger ein Ehrentitel und keine Schande. Das hat er sich als Verdienst zugerechnet. Und nach seinem Verständnis der Gerechtigkeit des Gesetzes, so schreibt er hier, empfand er sich selbst als untadelig, also nicht gescheitert. Seine Bilanz war perfekt. Er konnte abends ruhig einschlafen. Nun sagt ihr, das kann doch wohl nicht im Ernst sein, dass ein Mensch denkt, dass er alle Gebote und Verbote des Gesetzes hält und nicht einmal versehentlich irgendeinen Übertritt macht. Wie kann man denn so selbstüberschätzend sein? Nein, da hatten die Pharisäer eine Regelung für die Fälle, dass ihnen doch etwas unterläuft, was weder im Kult bereinigt werden konnte, noch sie selber mitgekriegt haben. Haben sie gesagt, da müssen wir einen Ausgleich schaffen, also für dieses ungewissen Schulden, nicht, oder für die kleinen Schulden, die ihnen doch unterlaufen, einen Ausgleich, indem man sagt, ja, was sollen wir jetzt machen? 613 Gebote und Verbote, das ist uns ja vorgeschrieben, das ist ja nicht verdienstvoll, das ist ja Pflicht. Also suchen wir uns gute Taten aus, die der Tora im Geist entsprechen, die aber Mose gar nicht gefordert hat. Also das mehrmalige Fasten, zweimal die Woche, wird ja gar nicht verlangt. Das machen wir und dann haben wir schon ein Rabattmärkchen. Wenn wir einen Nachbarn dort sehen, der stirbt, die Witwe hat das Geld nicht für die Beerdigung, dann finanzieren wir das. Wenn jemand heiratet in der Nachbarschaft und die Eltern haben aber das Geld nicht für die Trauung, dann eine gute Tat. Wir finanzieren die Trauung unserer Nachbarn. Erstens verbessert das Verhältnis nach links und rechts. Und zweitens haben wir dann Rabattmärkchen. Und dann wissen wir ganz genau, dann treten wir vor unseren Gott. Hier sind unsere Verdienste, unsere Gerechtigkeit. Und dann haben wir noch zusätzlich ein kleines Reservekonto. Und das soll dann ausgeglichen werden. Und diese Darstellung, dass dann ein Rabbi mal sagte, ja, dass dann ein Engel eben milde mit seinem Flügel die Waagschale noch runterdrückt, wenn es dann doch eine gute Tat zu wenig ist, dann wollen wir nicht so sein. Das System war in sich geschlossen und ging in sich auf. Paulus lebte mit sich im Reinen. Pure Frömmigkeit. Ja, und woran ist er gescheitert? Er ist überhaupt nicht gescheitert. Und dennoch hat er eine absolute Lebenswende vollzogen. Er hat sie vollzogen. Na, sie wurde wohl eher vollzogen. Es ist nämlich der Christus, den er verfolgte. Es ist der Sohn Gottes, den er bestritt. Es ist der, den er für einen Mausetoten Gekreuzigten hielt. Ihm erschienen in der Heiligkeit und Herrlichkeit des erhöhten Sohnes, der zu Rechten Gottes sitzt. Ihm erschienen. Und diese Erkenntnis dessen, was ihm offenbart wurde, keine Lehre, kein Satz, kein neues Gesetz, sondern die Person des lebendigen Jesus Christus, des Auferstandenen, hat in seinem Leben alles gewendet. Wie im Alten Testament schon bei den einzelnen Propheten, zum Beispiel Jesaja in Jesaja 6, die Offenbarung Gottes, die Erscheinung der Herrlichkeit und Heiligkeit Gottes, ihr ganzes Leben von der Stund an völlig veränderte. So erging es Paulus. Es war nicht etwas, was sein Leben veränderte. Es war jemand. Die Wahrheit, die Weisheit, die Gerechtigkeit, die Heiligung und die Erlösung sind nicht etwas. Es ist jemand. Jesus Christus. Und nachdem er aufgezählt hat, was er doch alles an Verdiensten gehabt hat nach seiner damaligen Sicht, kommt er nun zu einer überwältigenden Aussage in Vers 7. Aber was mir Gewinn war, das habe ich angesichts Jesu Christi um Christi willen für Schaden erachtet. Habt ihr das schon mal einige Nummer kleiner in eurem Leben erlebt, dass euch dieses und jenes unglaublich wichtig war und plötzlich war es euch egal? Entwicklungsbedingt kennen wir das ja schon, dass wir als Kinder dies oder jenes nicht hergeben und nimmt uns jemand den Teddybären weg, dann fangen wir das Schreien und das Kneifen und das Beißen an. Eine Entwicklungsstufe weiter wird der Teddybär vergessen, entweder an die kleinen Geschwister weitergereicht oder verschwindet irgendwo in der Kiste mit abgebissenem Ohr auf dem Speicher und ist vergessen. Nicht gestern noch mein Heil und dann ist es vergessen. Das Dreirädchen, ja Güte, nicht? Da sollte man jemand anderes dran gehen, an mein Dreirädchen mit der Klingel des, wisst ihr, mit der Bremse? Oh, ja, nee, okay. Und dann bist du weiter und fährst dein Fahrrädchen. Das Dreirädchen wird durchgereicht an die kleinen Geschwister. Das sind so kleine Beispiele, wie es euch vielleicht geht. Du hast 1000 Interessen als Single entwickelt und dann entdeckst du die große Liebe deines Lebens und deine Freundinnen und Freunde sind etwas verwirrt, dass sie für dich nicht mehr die Bedeutung haben, die sie vorher hatten und das Hobby plötzlich zweitrangig ist und du dich plötzlich für gemeinsame Hobbys interessierst, weil es eine Umwertung deiner Werte gibt. Das alles sind natürlich nur Beispiele im Kleinen für das, was es bedeutet, wenn Christus uns begegnet und sich uns offenbart. Habe ich euch heute jetzt das Versprechen, dass es, das hättest du dann noch gar nicht angekündigt, heute Mittag Offenbarungen gibt auf Bestellung im Sinne der Auferstehungserscheinungen? Nein. Wir gehen davon aus, dass diese Christuserscheinungen, die Erscheinungen des Auferstandenen, eben ein Vorrecht dieser ersten Generation waren. 1. Korinther 15 werden die Apostel aufgezählt, bis zu 500 Zeugen des Auferstandenen, denen er sich unmittelbar in seiner ganzen Herrlichkeit offenbart hat. Wir aber haben das Evangelium Jesu Christi und die Erkenntnis Jesu Christi in seinem Wort. Und die Wirkung soll bei uns nicht geringer sein als damals bei Paulus, Maria, Magdalena am Grab und all den anderen Aposteln, wenn Christus in unser Leben tritt. Der Gewinn erscheint plötzlich als Verlust und Schaden. Ja, ich erachte es noch alles für Schaden gegenüber der überschwänglichen, der überfließenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn. Um seinetwillen ist mir alles ein Schaden geworden. Und ich erachte es, entschuldigt mir, sagt Paulus den Ausdruck, für Abfall, Kehricht, Müll, Dreck, auf das ich Christus gewinne. Es ist sehr hilfreich, wenn wir unser Leben zwischen Soll und Haben, zwischen Verlust und Gewinn unterscheiden können. Wenn einer gleich zu euch kommt und sagt, stell dir vor, liebe Schwester, lieber Bruder, ich habe 50.000 auf dem Konto, dann ist deine gewissenhafte Rückfrage im Soll oder im Haben. Wir kriegen ja vor Weihnachten immer alle möglichen Briefe, ganz selbstlos von Missionsgesellschaften und Initiativen. Warum gerade vor Weihnachten nicht? Ja, ganz am Schluss kommt auch noch eine Kontonummer. Und so habe ich dann auch wieder einen Brief gelesen von 100 Projekten, die jemand vorhatte. Und dann wurde gesagt, Gott hat alle Ampeln auf grün gestellt. Und ich fragte mich zurück, und warum sind dann die Nummern auf euren Kontoauszügen alle in Rot? Gewinn und Verlust sollten wir ein bisschen unterscheiden können. Viele meinen nun, das mit der Christusoffenbarung, das habe ich ja noch nicht. Wie komme ich dahin? Also Paulus hat Christus gesehen, war so begeistert, so überwältigt, dass alles andere plötzlich lächerlich war. Also wie komme ich zur Christusoffenbarung? Indem ich alles lächerlich finde. Ihr kennt ja die Gleichnisse vom Schatz im Acker und von der kostbaren Perle in Matthäus 13. Nicht? Da hat jemand einen Acker gefunden und konnte ihn kaufen. Und er hat alles verkauft, um den Acker zu verkaufen. Warum hat er das getan? Nun, weil darin ein unendlich großer Schatz war, der um vieles wertvoller ihm nicht nur erschien, sondern es auch objektiv war, als alles, was er hatte. Die Umgebung hat es angeguckt und hat gesagt, ist er denn verrückt? Warum verkauft er alles, was er hat? Warum gibt er alles weg? Denn sie wussten ja nicht um das Geheimnis dieses Ackers. Entsprechend bei der Perle, jemand findet eine unendlich wertvolle Perle und er verkauft alles, was er bis jetzt an kleinem Krusch zusammengekauft hatte, um diese Perle zu erstehen. Vom Gewinn her ist der Verlust und das Loslassen verständlich und verhältnismäßig, ja fast selbstverständlich. Für jemanden aber, der das Geheimnis nicht kennt, wer den Gewinn nicht erkennen kann, erscheint ja nur der Verlust. Und so habe ich viele verzweifelte Fromme kennengelernt, die meinten, via Negation ist auf dem Weg der Verneinung, auf dem Weg der Verneinung alles dessen, was in der Welt ist, könnten sie in ihrer Heiligung wachsen. Also alles, was mir bisher Freude gemacht hat, damit höre ich auf. Essen, Trinken, Gemeinschaft, Lachen, Witze erzählen, freundlich sein, mit anderen zusammen feiern. Alles das sind Dinge der Welt, das lasse ich weg. Und jetzt gucke ich, ob die Freude kommt. Das ist aber nicht der Weg hin zur Freude, sondern umgekehrt. Indem ich das Geheimnis entdecke, habe ich die Freude des Gefundenseins und des Findens. Und dann erübrigen sich all die anderen Dinge. Das sind die zwei Arten der Frömmigkeit. Die zwei Arten der Frömmigkeit. Wenn ich Christus erkenne, dann werde ich aktiv in meinem Leben. Vieles tritt zurück, weil er mich so fasziniert, weil ich so begeistert bin. Und Neues wird für mich wichtig, weil ich eben Christus liebe und erkannt habe, dass er die Menschen liebt. Aber wenn ich meine, ich werde frommer, indem ich mir alles verbiete, bis ich gar nicht mehr esse, nicht mehr trinke, nicht mehr lache, sondern nur noch traurig durch die Welt gehe und meine, das würde Gott gefallen. Ja, was hat denn Gott davon, wenn du auf das Essen verzichtest, wenn es dir doch schmeckt und wenn es dann auch noch gesund ist? Da hat er doch gar nichts davon. Wenn du vor Begeisterung nicht mehr zum Essen kommst, wunderbar. Wenn du aus Liebe zu anderen Menschen betest und fastest, weil du gar keine Zeit hast zu essen, weil dir anderes wichtiger ist, wunderbar. Aber die Frage ist immer, verzichte ich aufgrund des Gewinns oder verzichte ich, weil ich den Gewinn noch gar nicht kenne? Das sind die zwei Formen. Paulus sagt, ich habe Christus erkannt und er ist mir begegnet und hat sich mir erschlossen. Die überschwängliche Erkenntnis Christi Jesu, auf das ich Christus gewinne, das ist mein ganzes Ziel. Er formuliert es dann am Ende, ihn möchte ich erkennen. Was haben wir uns vorgenommen für dieses neue Jahr? Manches. Manches ist auch ganz gut, manches ist völlig illusorisch. Und im Bereich der Frömmigkeit vielleicht noch mehr Bibel lesen, noch mehr beten, noch ein bisschen uns mehr engagieren in den Gaben, die wir haben, noch konsequenter leben. Paulus aber hat einen Vorsatz für seine unmittelbare Zukunft und den Rest seines Lebens. Ich möchte Christus erkennen. Der, der mir so herrlich, so liebevoll, so heilig begegnet ist, dass es alle Werte meines Lebens umgewertet hat, alle meine Interessen neu definiert hat, den möchte ich immer mehr erkennen. Heiligung als wachsende Erkenntnis. Merkt ihr, der Ton liegt nicht auf eurer Veränderung. Der Ton liegt darauf, zu erkennen, wie er schon ist. Als Christen und in Christus haben wir kein Seinsproblem mehr. Wir haben kein Seinsproblem. Bist du in Christus, dann hast du das richtige Sein. Dann bist du in ihm und er in dir. Und das reicht für Leben, Tod und Ewigkeit. Bist du in Christus, dann hast du in seiner Person die Antwort auf all die drängenden Fragen deines Lebens und deines Sterbens. Warum sind wir noch nicht so freudig, wie Paulus es hier sagt? Sonst könntet ihr nicht so ehrfurchtsvoll und so höflich die Predigt sitzend die ganze Zeit anhören, sondern ihr müsstet rumlaufen und toben und sagen, ich kann es nicht fassen, ich überschlag mich vor Freude. Warum ist das bei uns im Alltag noch nicht so wie im Himmel? Es ist der Unterschied der Erkenntnis. Im Himmel werden wir erkennen, was wir jetzt schon wissen. Im Himmel werden wir erkennen, was wir jetzt schon wissen. Da oben werden wir überwältigt sein und eine Ewigkeit lang Christus loben, Gott loben, uns freuen, uns gegenseitig anschauen und miteinander feiern, was er ist und was wir in ihm sind und in ihm haben. Ja, ich sehe einige skeptische Blicke, aber ein bisschen sollten wir doch schon auch an uns arbeiten. Zum Beispiel sollten wir doch in der Demut wachsen. Das ist schon recht, in der Demut zu wachsen, aber wie macht man das eigentlich? Demut ist ein Nebenprodukt der Christuserkenntnis. Wenn du Christus erkennst, so groß wie er ist, dann wirst du automatisch demütig. Demut ist ein Nebenprodukt des Evangeliums. Fang mal an, das Evangelium zu predigen und zu bezeugen. Und es wird dir nie gelingen, eine Predigt zu halten, indem du auch nur einen Bruchteil von dem vermitteln kannst, was Christus dir vorher gesagt hat. Da wirst du demütig. Ja, aber wir sollten doch ein bisschen rücksichtsvoller sein auf andere Menschen, wachsen in der Nächstenliebe. Ja, dann schau Christus in die Augen. Und was sich in deinen Augen spiegelt, das ist die Liebe, die Barmherzigkeit und die Gnade. Wir wachsen als Persönlichkeiten, indem wir Christus anschauen. Du schaust ihn an und kommst dir immer kleiner vor. Die anderen schauen dich an und du kommst ihnen immer größer vor. So rum ist gut, andersrum ist peinlich. Wenn du meinst, du seist im Glauben heute schon viel weiter als vor 10 Jahren und die Gemeinde und deine Familie sagt, wir haben den Eindruck, der macht rückwärts, ist das nicht so gut. Wir müssen uns gar nicht auf unsere Frömmigkeit konzentrieren, die kommt von selbst, wenn Christus alleine unsere Mitte ist. Ich möchte in ihm erfunden werden. Ich möchte nicht mehr meine eigene Gerechtigkeit haben, sondern die durch den Glauben, die Gerechtigkeit, die von Gott kommt, durch den Glauben. Es ist ganz faszinierend, was hat sich theologisch in Damaskus in der Christuserkenntnis verändert? Also, dass er Christus als den Sohn Gottes erkannte, dass er gesehen hat, er ist das Thema, er der, an dem ich mich ausrichte, das ist klar. Aber wenn er das jetzt als pharisäischer Jude übersetzen soll, was heißt das denn begrifflich? Dann bringt er es auf den Begriff und sagt, bis Damaskus, bis Christus mir erschien, habe ich Gerechtigkeit verstanden als etwas, was ich zu leisten habe. Ich habe persönlich gerecht zu sein, darauf zu achten, dass ich in meiner Frömmigkeit immer gerechter werde. Das heißt, Gerechtigkeit war eine Eigenschaft, die er selber gewinnen wollte. Wozu? Um einmal vor Gott, dem Richter, am jüngsten Tage bestehen zu können. Er arbeitete an seiner Frömmigkeit, um dem Ideal der Gerechtigkeit immer näher zu kommen. Ich bin gerecht. Das verstehen wir so, ich habe eine weiße Weste. Jetzt hat er aber Christus erkannt. Und er hat erkannt, darum geht es gar nicht. Es geht nicht um mich, es geht um ihn. Und ich bin immer wieder fasziniert, wenn ich mich hineindenke in das, was Paulus mit seiner Schriftkenntnis Hebräisch und Griechisch, mit seiner pharisäischen Ausbildung nach Damaskus erlebt haben muss. Dass er plötzlich erkannte im Alten Testament, Jesaja 40 folgende in dem Psalmen, ist doch die Rede von der Gerechtigkeit gar nicht auf menschliche Eigenschaften, auf menschliches Verhalten bezogen, sondern die Gerechtigkeit ist ein Relationsbegriff, ein Beziehungsbegriff. Ich bin alttestamentlich schon und im Neuen Testament entsprechend. Ich bin nicht an sich gerecht, sondern immer nur gerecht in einer Relation. Wenn ich als Israelit sage, ich bin gerecht, dann ist die Gegenfrage, wem gegenüber? Denn Gerechtigkeit ist Gemeinschaftsloyalität. Das ist Gemeinschaftstreue. Ich werde jemandem gerecht. Da haben wir im Deutschen noch diesen nicht. Werde ich meiner Frau gegenüber, werde ich den Kindern gegenüber, werde ich meiner Gemeinde gegenüber gerecht? Es ist ein Beziehungsbegriff. Ich bin nie an sich gerecht, sondern ich bin immer einer Person gegenüber gerecht. Das heißt aber auch, dass es für die Gerechtigkeit keine frommen Formeln gibt. Es gibt keine Gebote und Verbote, die es für alles definieren. Denn die Gerechtigkeit gegenüber einem Feind, die Gerechtigkeit gegenüber einem Fremden, die Gerechtigkeit gegenüber einem aus meinem Dorf oder meiner eigenen Familie definiert sich ja jeweils verschieden, nämlich nach dem Verhältnis, das ich habe. Was ist beziehungsgerecht? Wenn ich einen Fremden mit seiner Herde über meinen Acker ziehen lasse und gewähre ihm das Gras und er darf auch sein Viehzeug und seine Leute von meinem Brunnen trinken lassen, ist das dem Fremden gegenüber gerecht. Wenn ich aber so mit meiner Familie umgehe, dass die einmal morgens über den Acker treibe, dann ist das ungerecht und ist unmöglich, weil es der Beziehung nicht entspricht. Ja, und jetzt kommt der Pharisäer natürlich zu der Konsequenz der Konsequenzen. Was ist denn dann gerecht Gott gegenüber? Gott hat es doch gesagt. Liebe deinen Herrn von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deiner Kraft, jeden Tag, jede Stunde, mit jeder Faser deines Lebens. Denn Gott, dein Herr, liebt dich jeden Tag von ganzem Herzen, mit all seinem Verstand, mit jeder Faser seines Lebens. Was passiert jetzt, wenn ich eine solche Heiligkeit sehe? Wie soll ich als Mensch so hochmütig sein, ihr entsprechen zu wollen? Versteht ihr? Dann hole ich gar nicht erst aus der hinteren Tasche meine Rabattmarken und zähle ab, ob es reicht. Ich bin peinlich berührt. Ich drücke die ganz tief in die Tasche. Ich will gar nicht mehr wissen, was ich für Verdienste habe. Angesichts einer solchen Liebe und einer solchen Größe und der Einladung, ihm zu entsprechen, indem ich mich beschenken und lieben lasse und in Gemeinschaft nehmen lasse, da bin ich einfach nur als schuldig erwiesen. Das alles entfaltet Paulus, für die dies nachvollziehen wollen, im Römerbrief. Liebevoll, Schritt für Schritt. Damals dachte ich noch, wir müssen nur das Gute und Gerechte tun und dann werden wir am jüngsten Tag ewiges Leben bekommen. Jetzt erkenne ich, wenn Gerechtigkeit das Gott entsprechen ist, also in der Gemeinschaft mit ihm angemessen zu sein, wie soll ich dann gerecht sein? Und das Gesicht Jesu Christi ist nicht das Gesicht eines zornigen Gottes. Es ist das Gesicht des gerechten, liebenden Gottes. Und so formuliert es Paulus, was er in Damaskus erkennt, in Römer 3, 26. Gott erweist seine Gemeinschaftstreue, seine Treue zu den Seinen, darin, dass er selbst immer uneingeschränkt, unaufgehbar, gemeinschaftsbezogen, treu und loyal ist. Selbst zu dem Israel, das ihm davonläuft. Selbst zu den Heiden, die noch nichts von ihm wissen wollen. Er erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir Feinde, Unvermögende, Ablehnende waren, Ungerechte par excellence. Und das ist das Entscheidende, nicht nur er ist der heilige Gott, er ist treu, sondern seine Gerechtigkeit erweist sich zu unserem Heil darin, dass er uns unter unseren Voraussetzungen, die wir mitbringen, in seine Gemeinschaft hineinnimmt. Gott erweist seine Gerechtigkeit darin, dass er gerecht ist und dass er aus Gnaden gerecht macht, dass er begnadigt, dass er rechtfertigt im Sinne der Begnadigung. Was muss ich tun? Gar nichts. Es geschehen lassen, es ihm glauben, ihm vertrauen, dass er es tut. Die Rechtfertigung am jüngsten Tag ist die Begnadigung von Gott in Jesus Christus. Ja, und was ist jetzt mit all dem, was dem gegenüber nicht passend ist? All das, was nicht passt in die Gemeinschaft mit dem heiligen Gott, hat Jesus Christus selbst getragen im Kreuz und geschaffen, vollendet die Sühne, den Frieden in seiner Auferstehung. Das ist mal ein Jahresbeginn, das ist mal ein Januar, an dem du im Januar schon weißt, im besten Fall bin ich im Dezember da, wo ich heute bin. Von Gott geliebt, seine Tochter, sein Sohn. Wenn Christus im Dezember noch für mich gestorben ist, und davon gehe ich aus, und wenn er im Dezember noch auferstanden ist, davon könnt ihr getrost ausgehen, dann ist mein größter Wunsch, dass ich in den verbleibenden Monaten vor allen Dingen erkenne, was ich in ihm jetzt schon habe. Er ist meine Erlösung. Er ist meine Heiligung. Er ist meine Weisheit. Er ist meine Gerechtigkeit. Und falls es so sein sollte, dass heute jemand das hört und dieses Evangelium das erste Mal versteht und sagt, dem will ich wohl vertrauen, das nehme ich an. Wie weit ist der im Glauben? Noch nicht so weit wie wir, oder? Ihr seid schon Monate dabei, Jahre. Einige von uns Jahrzehnte. Also wir sind noch schon weiter, oder? Nein. Wenn der vor Freude nachher tot umfällt, also so weit solltet ihr nicht gehen, aber wenn er vor Freude tot umfällt, was hat er? Alles. Mehr als im Augenblick deiner Bekehrung kannst du nicht haben, nämlich Jesus Christus. Aber weniger als ihn sollten wir an keinem Tag dieses Jahres vor Augen haben. Wollen wir beten? Herr Jesus Christus, darum bitten wir dich, dass du uns begegnest. Es muss nicht diese spektakuläre Weise sein wie bei den Aposteln und den Frauen am Grab, aber dass du uns lebendig begegnest in deinem Wort, in der Gemeinschaft, in der Verkündigung, im Gebet. Und dass du uns so überwältigst, dass wir auf die Knie gehen vor dir. Nicht aus Scham, aus Dankbarkeit. Dass du uns so überwältigst, dass all das, was unwesentlich in unserem Leben, was schädlich ist für uns und für andere und die Beziehung zu dir, sich erübrigt. Dass du uns erkennen lässt, was der Gewinn für unser Leben ist, was lebenszuträglich ist. Und dass du uns erkennen lässt, was lebensabträglich ist. Herr, wir sind müde von allen Formen der Frömmigkeit, die versuchen, durch das Negieren des Negativen, durch das Loslassen dessen, was uns wertvoll erscheint, die Christuserkenntnis zu ersetzen. Wir sind müde, Stellvertreter sein zu wollen für einen abwesenden, gekreuzigten Jesus, weil wir daran scheitern. Aber wir haben eine unendliche Freude zu erkennen, dass du uns alles sein willst und alles bist. Und dass wir in dir alles haben, was wir brauchen für dieses Jahr, für unser Leben, für das Sterben und die Ewigkeit. Herr, öffne uns die Augen. Wir wollen mehr erkennen. Wir wollen deine Auferstehung erkennen und die Bedeutung, dass du als der Auferstandene in uns lebst. Aber wir wollen auch bereit sein, dein Kreuz zu sehen und auf uns zu nehmen und deine Liebe zu dieser Welt weiterzugeben, auch wenn wir selbst dadurch teilhaben an deinem Leiden und dem Widerspruch. Und wir wollen endgültig bei dir sein. Es liegt in deiner Hand, uns als Tote aufzuerwecken. Aber du hast es uns fest zugesagt und es ist gewiss. Laufen wir dir weg, dann hole uns zurück. Vergessen wir es, dann erinnere du uns. Und immer wieder stell dich vor uns und bring uns auf die Knie. In deiner gewaltlosen Art, die uns doch so überwältigt. Lass uns deine Herrlichkeit sehen und bring uns damit alles bei, was wir brauchen, um dankbar und in Liebe und aus Einsicht das zu handeln, was gerecht ist, was angemessen ist für uns als die von dir Begnadigten. Und alles andere fassen wir zusammen, Herr Jesus Christus, in den Worten, die du uns selbst gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.